Liebe Manova-Zuschauer, herzlich willkommen zurück zum Einheitspodcast. Heute erstmals mit Bild. Ja, wir sind im 21. Jahrhundert angekommen. Mein Name ist Aaron Moorhoff und wie immer an meiner Seite Sven Breyer.
Ja, hallo Aaron, ich grüße dich, ich grüße die Manova-Zuschauer und wir haben uns für die erste Folge in Farbe etwas ganz Besonderes überlegt, zwei Hochkaräter sozusagen, mit denen wir über das Thema Alternativen zum starken Staat sprechen wollen, Libertarismus und Anarchismus. Und ich begrüße ganz herzlich André Lichtschlag, Herausgeber des Magazins Eigentümlich Frei. Hallo, lieber André.
Ja, hallo in die Runde. Schön.
Wir haben uns auf ein Du geeinigt im Vorfeld des Gesprächs. Wir duzen uns alle. Und auf der anderen Seite freue ich mich sehr über den Autoren und Journalisten Flo Oss-Reinig. Hallo, Flo, auch von unserer Seite.
Hallo auch von mir an euch drei und an alle Zuhörer von Manova.
Ja, André Lichtschlag, du bist vom Herzen libertär. Deine Zeitschrift Eigentümlich Frei gibt es jetzt schon seit 1998, da habe ich mich nicht verlesen. Ihr hattet also kürzlich das 25-jährige Jubiläum, das ist ja wirklich eine stolze Zahl. Wie bist du denn ins libertäre Lager abgerutscht? Ursprünglich
ja,
mal.
Da muss ich jetzt überlegen, die einstündige Version, die kriegen wir wahrscheinlich hier nicht hin. Sagen wir mal so, ich war Mitte der 20er, war ich so FDP-liberal. Ich war auch tatsächlich mal in der FDP. Und ja, damals noch bei den Judis, wie man das so macht. Und ja, dann haben wir irgendwelche Flugblätter gemacht, haben uns unterhalten mit Leuten. Und ich weiß noch genau, das erzähle ich meistens, ich war dann auch schon so ein bisschen, ja, heute würde man sagen, radikal-liberal eingestellt. Hatte dann so verschiedene Dinge, die mir am Herzen lagen, zum Beispiel damals vor Drogenfreigabe, ja, wo ich dann irgendwann dachte, gut, aber dann keine halben Sachen, weil ich sag mal, erwachsene Menschen können selbst entscheiden, was sie zu sich nehmen. Also für komplette Drogenfreigabe, das war dann so für die Älteren in der FDP schon dann nicht so schön, aber wir haben das dann mit den Judis beim Ortsverband, haben wir das so durchgezogen, haben da Flugblätter verteilt. Und irgendwann sagte jemand, ja, das wäre eine Katastrophe mit den Freigabe von Drogen, dann kannst du ja auch Waffen liberalisieren, ja. Und dann habe ich gesagt, oh, muss ich mal drüber nachdenken. Und eigentlich recht schnell bin ich dann drauf gekommen, ja, das passt ja auch. Ja. Und dann gleichzeitig, dann war das so eine Zeit, wo ich dann auch zwei Bücher entdeckt habe damals. Das waren so zwei Sammelbände. Das eine war von der Naumann-Stiftung, die damals auch so ein bisschen radikal-liberal unterwegs war. Und habe dann erstmals ja erfahren, dass das eigentlich schon alles, also dass das, was ich so intuitiv für mich dann nach und nach erarbeitet habe, naja, man kann ja da sehr weit gehen mit freiheitlichen Ideen und da brauchen wir den Staat nicht und da brauchen wir den Staat nicht und da brauchen wir den Staat nicht, dass das schon theoretisch oft in Amerika, aber teilweise auch in Deutschland vorgedacht war, ne, von irgendwelchen Vordenkern. Die hat man dann, wie das dann immer so ist, die erliest man sich dann mit der Zeit, dann lernt man Leute kennen. Das war ja dann auch so ein bisschen Anfang des Internets, bevor Eigentümlich Frei gegründet wurde. Dann hat man, ich weiß nicht, hat man den Stefan Blankertz schon mal gehabt, der bezeichnet sich ja selbst zu Recht als dienstältester Anarchokapitalist Deutschlands. Und wahrscheinlich so weit dahinter komme ich dann auch gar nicht mehr, von heute aus gesehen, damals. War der ja schon lange dabei, ne? Der hat das in den 70ern schon kennengelernt oder nee, in den 80ern, glaube ich, war er in San Francisco. Ja, und bei mir war das dann eben ab Mitte 90er, dass man so die ganzen Ideen kennengelernt hat. Und ja, dann gab es mal irgendwann ein erstes Treffen in Köln. Libertäres Forum nannte sich das. Das war von drei Leuten, die privat einfach auch auf der Schiene waren, die das organisiert hatten, wo dann alle möglichen Leute dazu kamen. Und also da war dann noch Roland Bader dabei, das ist einer unserer großen Vordenker, ne, und viele, viele andere aus dem deutschsprachigen Raum. Und ich weiß, dann saß man abends zusammen und wie das dann immer so ist bei so Treffen, ja, was machen wir denn jetzt? Wie können wir die Welt verändern? Die Ideen haben wir ja schon, wie setzt man das hier jetzt um? Ne? Und ich sage, ja, ich könnte mal eine Zeitschrift machen. Ne? Und ich weiß, da so ist die Idee dann entstanden, dann daraus eben auch gleich eine Zeitschrift zu machen, was am Anfang ja reines Hobby war. Ne? Das war vierteljährlich und Hobby. Und ich weiß, im ersten Jahr hatten wir 70 Abonnenten. Also das war so Spielerei. Ne? Das hat man dann mit der Zeit im Laufe der Jahrzehnte dann ein bisschen professionalisiert.
Ja. Also danke für dieses Intro schon mal, André. Und jetzt würde ich auch gerne den Flo mit in die Runde holen. Flo, du bezeichnest dich ja selber, wie ich weiß, als Anarchist. Kannst du das vielleicht ein bisschen näher ausführen? Ja, also das Spektrum geht ja wenn wir ein bisschen in die Theorie gehen wollen, vom Individualanarchismus nach Max Stirner beispielsweise bis zum kollektiven Anarchismus, beispielsweise Bakunin ist dann berühmter Vertreter, und dann haben wir auch den kommunistischen Anarchismus, Kropotkin. Wo würdest du dich da verordnen, oder ist es für dich gar nicht reizvoll, dich da zu verordnen? Und vielleicht auch, wo siehst du, eine interessante Frage, die Abgrenzung zum Libertarismus, oder siehst du vielleicht gar keine?
Na gut, das kommt natürlich auch immer darauf an, was man darunter versteht. Also wenn ich Libertarismus nehme, was konkret soll das jetzt bedeuten? Ich tue mir immer schwer mit solchen Begriffen, wenn wir nicht erstmal klären, für was stehen soll. Und zu deiner Frage mit dem Anarchismus, ja, ich möchte mich auch da nicht irgendwo einordnen. Ich nehme das erstmal ganz wörtlich, und bitte korrigiert mich, wenn ich irgendwo falsch liege. Aber der Begriff kommt aus dem Griechischen und steht für Herrschaftslosigkeit. Und die Philosophie des politischen Anarchismus ist ja dann verbunden mit einer gewissen sozialen Ordnung. Das ist ja nicht so, wie das der Mainstream oder überhaupt die Herrschenden immer wahrscheinlich auch gezielt falsch streuen, dass es eine Art von Chaoszustand wäre, was dann die Anomie sein müsste. Nee, das ist es eben nicht. Und mir geht es primär darum, dass es keinen gibt, der über mir steht, aber es gibt auch keinen, der unter mir steht. Und das geht dann mit Selbstbestimmung und eben gegen Fremdherrschaft für mich daher. Und ich orientiere mich einfach nur daran, dass ich ein selbstbestimmter Mensch sein will, in einer selbstbestimmten Gesellschaft leben möchte und keine Fremdbestimmung akzeptiere. Wer das für sich akzeptiert oder wer die Stimme aus der Hand geben will, der kann das ja tun, der soll das für sich entscheiden, der soll auch jederzeit die Möglichkeit haben, das zu revidieren, aber ich für mich tue das nicht. Es gibt, wie gesagt, keinen, der über mir steht, es gibt keinen, der unter mir steht. Und das ist erstmal mein grundlegender Ansatz beim Anarchismus, und das Ganze dann natürlich, dass wir nicht in diese Anomie kommen, und wo sich das eben auch abgrenzt zur Anomie, ist eben in einer gewissen sozialen Ordnung. Aber das müssen die Menschen untereinander für sich bestimmen, wie sie was wo regeln wollen. Es gibt menschliche Gesellschaften schon weitaus länger als politische Parteien, und die brauche ich dafür nicht. Also ich möchte mich da nicht irgendwo einordnen. Der Anarchismus ist ziemlich breit. In Anarchismus von Stohwasser wird das auch schön erklärt. Das ist zwar ein bisschen lang und zäh, aber da kann sich jeder, der sich dafür interessiert, ein Bild darüber machen, wie breit die anarchistischen Strömungen sind und wo er sich, wenn er denn meint, sich irgendwo einordnen zu müssen, findet.
Ja. Okay, ganz danke. Kurz schon mal, Sven, sorry, dass ich reingrätsche, aber an der Stelle, wir gehen noch ein bisschen weiter in die Abgrenzung und in die Definitionen rein, aber André wäre jetzt nach der Definition von Anarchismus von Flo aus Reinick gerade für dich da erstmal schon mal ein essentieller Widerspruch
da. Kann ich absolut unterschreiben. Ne? Ist halt ein bisschen die Frage, wo kommt dann Herrschaft her? Ne? Wenn man sich jetzt von Herrschaft abgrenzen will, da würde ich jetzt sofort erstmal auf den Staat kommen, weil der Staat halt ein Zwangsmonopolist ist. Ne? Und ja, wir Libertären analysieren halt gerne den Staat oder analysieren das Zwangsmonopol. Was steckt dahinter? Ne? Ein Zwangsmonopol, Zwang ist immer schlecht. Da würde er wahrscheinlich jetzt hier der Flo auch zustimmen, vermute ich mal. Und dazu sagen wir halt auch, dass Monopole, also Zwang ist moralisch schlecht und Monopole sind ökonomisch eigentlich immer schlecht per se. Das weiß eigentlich jeder, der sich ein bisschen mit Ökonomie beschäftigt hat. Es gibt die Monopolgesetze, die Qualität lässt nach, der Preis wird teurer bei den Monopolisten. Das passiert eigentlich mit der Zeit ganz automatisch. Naja, und wenn man dann Zwangsmonopolisten hat, dann wird das natürlich bei ihm auch passieren. Ganz abgesehen davon, dass der Zwangsmonopolist aufgrund des Zwangsaspekts moralisch immer in Frage zu stellen ist. So, dann denke ich also erstmal an den Staat. Und ehrlich gesagt denke ich da auch nicht an viel weiteres. Ja klar, es gibt Zwänge. Es gibt einen Räuber, der direkt hier vorbeikommt, mir eine Pistole an die Brust hält. Das ist natürlich auch irgendwo Herrschaft oder Zwang. Ne, klar, da werden wir uns auch noch einig sein wahrscheinlich, dass man das ablehnt. Und das wäre jetzt höchstens die Frage an den Flo vielleicht, sieht er da noch weitere Zwänge? Ne? Also wenn ich jetzt Kunde bei, was weiß ich glaube eben nach jemand gesagt hatte, was bei Amazon bestellt, ja, das ist ja auch für manche ganz schlimm, so ein Amazon-Versandhändler. Ja, gut, aber ich muss da halt nicht kaufen. Ne? Ich habe eben auch die Möglichkeit, Nein zu sagen. Insofern würde ich da jetzt keinen Zwang und keine Herrschaft sehen. Aber möglicherweise sieht er das anders und da wäre ich mal ganz gespannt.
Wir von Manova wollen den vielen Zumutungen der Politik mit mutiger Aufklärung und lebendigen Debatten begegnen. Wenn Sie etwas für unabhängigen Journalismus übrig haben, bitten wir Sie herzlich um Ihre finanzielle Unterstützung. Vielen Dank.
Nein, grundsätzlich mit dem Zwang sehe ich das ähnlich. Ich denke, oder ich sage das so, für mich gibt es grundsätzlich auch keine Dogmen. Und wenn wir da auf den Zwang kommen, ist für mich das einzige Dogma, und damit würde ich dann, wenn überhaupt, einen Zwang verbinden, die Grund- und Menschenrechte. Wenn die gesetzt sind, dann kann darauf entschieden werden, was die Leute wollen. Aber das würde ich als Zwang, als einzigen Zwang sehen, dass die Grund- und Menschenrechte gewahrt werden. Denn die sind uns von Natur aus gegeben, und wenn wir von der Gesellschaft reden, oder wenn wir über eine Gesellschaft reden oder eine Gesellschaft bauen wollen, dann nehmen wir den Naturzustand als Ausgangspunkt her, und dann möchte ich nicht, dass es dass wir schlechter gestellt werden, als der Naturzustand uns zugesteht, sondern wenn, dann soll es in die andere Richtung gehen. Wenn, dann soll es uns besser gehen als beim Naturzustand. Und vom Naturzustand ausgehend sind für mich die Grund- und Menschenrechte einfach das, wo ich keine Abstriche mache, und alles andere sollen die Menschen für sich selber entscheiden, solange diese Rechte gewahrt werden. Und das haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass das leider überhaupt nicht der Fall ist.
Ja. Ist das die von der UNO postulierten Menschenrechte, so mit Recht auf Arbeit und solchen
Also ich würde von der Menschenrechtsumgebung, von den Grund- und Menschenrechten ausgehen, rund 30 Artikeln, die gehören ein bisschen aktualisiert, aber grundsätzlich wie Gewissensfreiheit, Persönlichkeitsentfaltung, diese Dinge.
Recht auf Arbeit nicht?
Ja, da müssen wir mal sagen, was ist denn Arbeit? Müssen wir definieren, was ist Arbeit, ja? Also Arbeit wird ja allgemein
Vor
mit.
allen Dingen gegenüber wen wird es durchgesetzt?
Bitte?
Wo komme ich denn jetzt mit meinem Rechtsanspruch? Ja, wo gehe ich denn jetzt dahin mit meinem Rechtsanspruch?
Ja gut,
Gegenüber jedermann, ja?
wie meinst du, wo komme ich dahin mit meinem
Ja, wenn ich
Rechtsanspruch?
jetzt sage, ich habe ein Recht auf Arbeit, was bedeutet das denn konkret?
Ja, nee, ich wollte ja eben so weit zurückgehen, dass wir erstmal sagen müssen, was soll denn Arbeit sein? Wie wird Arbeit definiert? Und habe ich ein Recht auf?
Das kann ja der freischaffende Künstler und der Bäcker völlig unterschiedlich definieren. Da spricht ja gar nichts dagegen.
Na, ich meine, eine Arbeit kann ich mir ja immer machen. Also wie wird Arbeit definiert? Also ich kann ja das tun, was mir Spaß macht. Ob ich dafür bezahlt werde und wie ich dafür bezahlt werde, ist eine ganz andere Frage. Die Hausarbeit zum Beispiel heißt ja auch Arbeit, aber sie wird nicht bezahlt. Ist das jetzt Arbeit oder nicht? Die Erziehung von Kindern. Ich kann jetzt ein Bild malen und kriege Geld dafür, oder ich male ein Bild und bekomme kein Geld dafür. Ist das jetzt beides Arbeit oder ist nur das
Ja gut,
bezahlte Bild?
wenn es jetzt nicht um das Geld geht, dann ist es natürlich, dann ist das Recht auf Arbeit ungefähr so viel wie mein Recht, die Hand jetzt auf den Tisch hier zu legen. Ne?
Eben, das, also
Ja,
was ist
schön.
Arbeit? Wie definieren wir Arbeit, ja? Und für mich ist Arbeit nicht die allgemeine Definition von, es hat was mit Geld dafür bekommen zu tun. Und insofern wird Arbeit ja auch schon negativ konnotiert, negativ betont, weil es eben mit einem gewissen Zwang verbunden ist. Aber für mich ist Arbeit, wenn ich das anders definiere, überhaupt nichts mit Zwang. Ich möchte die Arbeit machen, ich möchte der Arbeit nachgehen,
Ja.
die mir Spaß macht. Und da kommt ja auch dann der Begriff des Berufs ins Spiel. Und der Beruf kommt ja von Berufung. Also das, was ich eingangs gemeint habe mit, wir müssen klären, worüber wir reden, weil das immer nur irgendwelche Begriffe sind, unter denen jeder was ganz anderes versteht, ist erstmal Voraussetzung für so eine Diskussion.
Das ist mir übrigens sehr sympathisch, nicht gleich immer mit Geld zu kommen, weil ich sage mal, der freiwillige Austausch von Beziehungen beinhaltet ja wirklich viel, viel mehr. Ne? Das ist ja ganz, ganz oft im Austausch mit anderen Menschen, dass eben nicht um Geld geht, ne? Dass nicht unbedingt Geld fließt. Und trotzdem ist ein freiwilliger Austausch, den ich natürlich immer hochhalten würde. Ja? Und da sind wir uns wahrscheinlich auch einig.
Das fand ich ganz interessant, André, dass du da jetzt, als es um die Menschenrechte ging und dann auch die Frage, bezieht man sich da auf die UNO-Charta oder auf so eine Art von Naturrecht, dass du das Recht auf Arbeit angesprochen hast. Was war denn da sozusagen für dich, der entscheidende Punkt?
Ja, der entscheidende Punkt ist natürlich, gegenüber wem habe ich denn diesen Anspruch dann? Ne? Bist du jetzt verpflichtet, mir Arbeit zu verschaffen, weil ich ein Recht auf Arbeit habe?
Okay, verstehe. Also man
Das würde
sollte
ich
das
natürlich
Recht haben, auch
ablehnen.
nichts zu tun, und auch, ja, dann zu gucken, wie man durchkommt. Aber es kann mich auch keiner dazu zwingen, weil ein Recht auch immer eine Pflicht impliziert. Verstehe ich das
Genau.
richtig?
Aber ich würde sagen, also ich kenne mich bei diesen Menschenrechten ehrlich gesagt gar nicht, ich habe mich jetzt auch nicht vorbereitet, gar nicht so gut aus, was da in der UNO postuliert ist. Das meiste wahrscheinlich ist in Ordnung. Es gibt auch viele Libertäre, die sagen, nimm doch die 10 Gebote, vielleicht eventuell minus den religiösen Teil für die Leute, die nicht da empfänglich für sind. Da steht ja auch mehr oder weniger alles drin. Ne? Sollst nicht töten, sollst nicht klauen. Der Neid ist sogar im Prinzip hinterfragt, ne? Was ich gar nicht so schlecht finde. Das ist zumindest, dass man da ein bisschen mit aufpasst mit dieser Art von Gefühl. Aber im Prinzip so alles, was man nicht so doll so soll, eigentlich das, was wir Libertären als Non-Aggression-Prinzip bezeichnen, Nicht-Aggressionsprinzip, das steht im Prinzip so auch in der Bibel. Das steht aber, glaube ich, auch in fast allen anderen Weltreligionen und in fast allen anderen eben diese Art von Grundlagentexten. Ne? Deswegen vermute ich auch, dass ein großer Teil davon jetzt bei der UNO da eben auch damit auftaucht.
Ich habe aus dem Libertären... Ja, ich habe aus dem libertären Lager auch schon mal gehört, ein Gebot aus der Bibel würde eigentlich reichen, du sollst nicht stehlen, denn damit ist schon ganz viel impliziert, weil damit kann ich eigentlich auch Mord verbieten und dergleichen, wenn ich dann den Körper als Eigentum bezeichne und so weiter, da wird es dann ein bisschen theoretisch, aber finde ich ein ganz interessantes Gedankenspiel. Sorry, Flo.
Ja, ich wollte nur kurz erwähnen, ist ja auch egal, ob wir das jetzt die Menschenrechte nach der UNO nennen oder ob wir das aus der Bibel mit den Geboten nehmen. Es geht ja, auch da geht es natürlich um den Inhalt und es geht dann insofern wieder auf die Freiheit zurück, nämlich die für mich oder was heißt für mich, die Freiheit des einzelnen Individuums reicht nur so weit, bis sie die Freiheit eines anderen verletzt. Ja, und wenn wir uns darauf besinnen, und es geht ja mit Moral und Ethik zusammen. Dann können wir das nennen, wie wir wollen. Wir wissen ja, worum es geht, ja, um ein anständiges, gerechtes und faires Miteinander. Und ich kann auch ein weiteres Beispiel bringen. Du sollst andere nicht so behandeln. Du sollst andere so behandeln, wie du selbst behandelt wirst werden willst, ja. Also wie wir das nennen, ist egal. Ich hoffe, es ist klar, worum es geht. Und wenn wir uns darauf verständigen als Grundkonsens, was weltweit leider gar nicht der Fall ist, dann soll doch jeder und jede Gemeinschaft für sich selber entscheiden, wie sie das Zusammenleben organisieren will.
Ja. Ich würde mal, danke für das Statement, Flo, ich würde mal versuchen, wieder so ein bisschen auf das Thema der Sendung, also auf den Titel zurückzukommen, Alternativen zum starken Staat. Was ist denn überhaupt dieser starke Staat, den wir gerade haben? Aus meiner Sicht ist es... vor allem in den USA sieht man das gut, aber auch bei uns hier in Deutschland, dass sich eben einige Großkonzerne über lobbyistische Verbände in die Politik quasi eingekauft haben. So. Und da freue ich mich sehr, André, dass wir dich heute zu Gast haben, weil ich kann endlich mal so ein paar kritische Fragen stellen. Für euch Libertäre ist ja sozusagen, sind ja die USA immer noch so das Land, Land of the Freedom überhaupt, vor allem was eben Wirtschaft angeht. Und du meintest ja am Anfang, also Monopole sind immer schlecht, aber führt nicht ein freier Markt, den er ja immer postuliert, führt er nicht automatisch immer dazu, dass quasi die großen Konzerne die kleinen Unternehmen fressen? Ist das nicht immer der Fall? Das sehen wir ja in den USA. Wir hatten vor uns das Beispiel Amazon, Google, Facebook. Und ich finde beispielsweise, man kann sich teilweise nicht Amazon entziehen. Bestimmte Produkte bekommst du halt nur da oder sie sind da einfach mal 20% günstiger. Also sprich, das sind ja Monopolisten, die so eine Macht haben oder auch Google, dass man sich nur schwer diesen Dingen entziehen kann. Und da ist einfach mal meine Frage, da bin ich auf deine Antwort sehr gespannt. In der Endkonsequenz des freien Marktes sind aus meiner Sicht am Ende immer große Monopolisten am Start, die dann irgendwann zerschlagen werden müssten. Und deswegen ist das mit diesem freien Markt nicht auch irgendwie ein Widerspruch, den der Libertarismus in sich trägt?
Sven, das ist lustig. Diese Diskussion ist auch, wie so viele Diskussionen, die sind natürlich schon sehr, sehr alt und immer wieder geführt worden. Ne? Und wenn wir die jetzt geführt hätten vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren, hättest du jetzt nicht Amazon erwähnt, da hättest du ganz andere damalige angebliche Monopolisten erwähnt. Ja. Ne? Und weil diese, sagen wir mal, die 10 oder die 100 größten Firmen, die wechseln eigentlich ständig. Ja? Also vor 50 Jahren, das waren komplett andere größte 100 Firmen der Welt als heute. Und vor 100 Jahren waren es nochmal wieder andere 100 oder 50 größten Firmen der Welt. Daran sieht man schon, vielleicht habe ich doch nicht ganz Unrecht mit dem, was ich eben zu den Monopolgesetzen gesagt habe. Ne? Weil Monopole eben dazu tendieren, automatisch Es sei denn, sie werden vom Staat geschützt und dann wieder sozusagen verewigt, künstlich, durch staatliche Macht. Aber ansonsten tendieren Monopole dazu, in der Leistung nachzulassen, die Qualität immer mehr zu verschlechtern und den Preis immer mehr zu erhöhen. So, und dadurch stellt sich ein Monopol mit der Zeit selber in Frage. Und wie gesagt, die Geschichte gibt mir, glaube ich, insofern recht. Die ganzen Monopolen, von denen wir früher gesprochen hätten, die haben sich alle selbst erledigt. Und ich gehe auch davon aus, dass sich Amazon, Google und ich weiß nicht, wer da sonst jetzt immer gerne wieder von uns genannt wird oder in solchen Gesprächen genannt wird, die werden sich auch von selbst erledigen. Insofern bin ich da ganz gelassen. Und ich glaube schon, man hat Alternativen zu Amazon. Ich bestelle allerdings, muss ich zugeben, ich bestelle auch der Einfachheit halber bei Amazon relativ oft, allerdings in dem Bewusstsein auch Nein sagen zu können, wenn es mir nicht mehr passt.
Ne? Ja. Aber da ist die Frage, also würdest du da Gesetze erlassen wollen?
Nein, nein, auf keinen Fall.
Nee, wollte gerade sagen, ne? Also du meinst, es regelt sich von alleine sozusagen.
Ja. Okay. Ja. Okay. Also es ist ja oft sogar umgekehrt so, ne? Dass diese großen Firmen, über die wir jetzt im Blick haben, bei Amazon weiß ich jetzt nicht, bei Amazon würde ich das bezweifeln, aber ich sag mal so, ansonsten, was da im Silicon Valley großgezogen wurde, da war ja dann vielleicht doch schon mal der ein oder andere Geheimdienst und auch die ein oder andere staatliche Hilfestellung dann im Hintergrund dann auch dabei. Also, dass wir überhaupt so groß geworden sind und diese Stellung jetzt haben.
Genau, zu dem Thema eigentlich auch wieder direkt Frage an Flo. Was sich bei dir ja durchzieht, auch durch die Werke, ist ja auch dein Motiv Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit. Gerade auch global, das hast du vorhin auch nochmal wieder betont, ist dieses Ideal lange nicht erfüllt. In Hinblick darauf, welche Aufgaben kommen denn dem Staat oder der Regierung vielleicht legitimerweise zu, aus deiner Sicht, in Hinblick auf Menschenrechte schützen, für soziale Gerechtigkeit sorgen? Vielleicht schälen wir da ja auch nochmal einen Unterschied zu den Libertären raus, kann ich mir vorstellen.
Naja, grundsätzlich sollte der Staat, wenn er denn überhaupt den Anspruch hat, sich einmischen zu können, dann sollte er doch auch zumindest demokratisch sein. Das kann ich aber wirklich demokratisch sein und nicht pseudodemokratisch. Das kann ich aber bei diesen Staatsmodellen, die wir haben, nicht wirklich erkennen. Das ist für mich keine Legitimierung durch das Volk oder keine Mitbestimmung und keine Selbstbestimmung. Und wie ich vorhin sagte, wenn gewisse Dinge, und das müssen gar nicht viele sein, aber essentielle eingehalten werden, dann sollen die Menschen für sich selber entscheiden, welche Grenzen sie sich setzen wollen oder auch nicht setzen wollen. Und das ist nicht gegeben. Deswegen habe ich da grundsätzlich mit der Staat darf dieses oder jenes ein Problem, weil er sich ja auch einfach beispielsweise das Gewaltmonopol rausnimmt, mit dem er am Ende alles durchknüppeln kann und wird, was ihm recht ist. Und ich möchte da lieber von Grund auf einer ganz anderen Basis ansetzen. Wenn ich über einen Staat und was der machen darf rede, dann möchte ich erstmal, dass der demokratisch ist, und das sollten dann zumindest Volksentscheide sein, die allerdings auch nur dann Sinn machen, wenn die Medienlandschaft demokratisch ist, weil das nützt mir überhaupt nichts, wenn ich die Leute in Anführungsstrichen abstimmen lasse, aber die davor einer massiven Propaganda und Gehirnwäsche ausgesetzt worden sind, weil dann wählen sie eh so, wie sie wählen sollen. Und das ist ja dann keine Wahl.
Würden wir denn übereinstimmen, dass, sagen wir mal, wenn wir den Staat als Problem sehen, dass wir größere Staaten als größeres Problem sehen? Weil an der Stelle wollte ich auch noch widersprechen, dass Libertäre automatisch Amerika immer noch relativ positiv sehen. Das eigentlich nicht, weil es halt eine Großmacht ist, und Großmächte sind noch viel schlimmer und viel gefährlicher als kleine Staaten. Ne? Also wenn man schon von politischen Einheiten oder wenn man politische Einheiten an der einen oder anderen Stelle sagt, okay, kann man mal drüber nachdenken, dann würde ich doch eher sagen, sowas wie Liechtenstein, ja, lass 1000 Liechtensteins blühen.
Ja. Ja.
Aber eben, dann würde ich sagen, je größer der Staat, desto gefährlicher ist er. Dann sind wir uns an der Stelle sogar wirklich einig.
Ja, ich würde das auch runterbrechen in möglichst kleine Einheiten. Gut, ich brauche keinen Liechtenstein. Insofern, weil da auch einer ein Monarchist das Sagen hat. Aber
grundsätzlich. Aber ist ein guter.
Bitte? Aber ja, gut, guter. Mir geht es ja auch nicht darum, was ein Einzelner sagt. Mir geht es ja um das Modell. Und ja, natürlich, möglichst viele kleine Einheiten, die für sich selber entscheiden und bei Themen, die dann überregional sind, in eben einem föderalen System oder in Bund oder Netzwerken zusammen entscheiden und abstimmen. Aber klar, ja, möglichst klein heruntergebrochen. Umso kleiner und heruntergebrochen, umso demokratischer ist es.
Ja. Und das ist ein gutes Stichwort, wenn ich da mal kurz einhaken darf, weil das ist ein Thema, was uns, glaube ich, gerade alle am meisten beschäftigt. Ihr verfolgt ja sicher auch die Diskussion eben um die Tauruslieferungen. Und ich habe wirklich den Eindruck, seitdem dieser Mitschnitt von diesen deutschen Luftwaffenmenschen da veröffentlicht wurde, habe ich den Eindruck, wir haben eine neue Eskalationsspirale. Also ich habe wirklich große Angst davor, dass wir dieses Jahr noch in einem heißen Krieg irgendwie mit Russland kommen. Und das Einzige, was die Medien machen, sie werfen Kanzler Scholz vor, dass er gelogen hat in dem Punkt, dass man diese Taurus-Waffen auch ohne deutsche Soldaten bedienen könnte, ja. Aber das Drama ist nicht, dass überhaupt darüber geredet wird, dass deutsche Waffen jetzt in der Ukraine auf die Krim losgelassen werden, sondern das Drama ist, dass Scholz gesagt hat, das wäre eben sozusagen auch ohne deutsche Soldaten möglich. Also ich finde diese Diskussionsverschiebung gruselig. Mein Punkt, zu dem ich kommen will, ist eben, Libertäre und Anarchisten sind sich ja einig. Also Gewalt ist nie eine Lösung. Ja, Krieg wird abgelehnt, es sei denn, es geht um Selbstverteidigung. Und eben, ich sehe ja eben, wenn die Kiesewetters, Strack-Zimmermanns und Hofreiters so weitermachen, ich hatte es angedeutet, ja, was kommt denn nach Taurus? Da kommen dann die Kampfjets und irgendwann sind wir dann bei Atomwaffen oder so? Ich weiß es nicht. Also wenn man sich diese Spirale in den letzten 2 Jahren anschaut, ist es ja wirklich gruselig. So. Und
am Anfang haben wir Helme geschickt.
Genau, 5.000 so, ne? 3.000, 5.000, 5.000 Helme. So, und ich frage mich so ein bisschen, ich sehe den Widerstand gegen diesen kompletten Kriegstreiberwahnsinn, den sehe ich auf der einen Seite bei der Wagenknecht-Linken, ja, also bei ihrer neuen Partei. Die haben sich unter anderem auch deswegen gegründet. Da sehe ich Widerstand, da sehe ich auch in Berlin hin und wieder ein paar Demonstrationen. Und auf der anderen Seite sehe ich das auch zum Teil bei der AfD. Ob die das jetzt nur aus politischen Kalkül machen, sei jetzt mal dahingestellt. Ich sehe aber, lieber André, lieber Flo, ich sehe weder irgendwelche Libertären noch irgendwelche Anarchisten, die dagegen jetzt mal auf die Straße gehen. André, wie sieht's da bei euch aus?
Jetzt weiß ich nicht, ob die Libertäre von Hause aus dazu neigen, gerne auf die Straße zu gehen. Mhm. Ja, das glaube ich, ist schon das Erste, woran es dann ein bisschen scheitert. Aber ich kann schon sagen, dass dass die 99% derer, die sich als libertär bezeichnen oder bei uns auch schreiben, dass die schon da sehr kritisch gegenüber dem Krieg sind, natürlich. Ne? Mhm. Also das denke ich schon. Also man muss ja, wir leben ja in wirklich gefährlichen und verrückten Zeiten, ne? Also mindestens mal seit Corona. Und ich sehe das auch, das sind alles immer so, auch für uns Libertäre sind das eigentlich immer Prüfungen. Ne? Ich weiß, wie Corona anfing, das war das erste Mal, wo ich so gedacht hatte, oh, weil wir haben da relativ eindeutig sehr schnell parteibezogen, haben das sehr kritisch gesehen alles. Und dann habe ich gedacht, oh, unsere Leserschaft ist auch nicht die jüngste, insbesondere vom gedruckten Magazin. Ne? Das ist natürlich, dass schon ein bisschen teilweise auch ältere Leser sind. Und da habe ich gedacht, naja, wenn jetzt so eine Hysterie da verbreitet wird, verbreitet die sich nicht in deiner Leserschaft auch, ne? Und kündigen dir demnächst die Hälfte das Abo, weil sie halt sagen, da muss doch was dran sein, wenn das überall gesagt wird, ne? Mit der bösen Krankheit und so. Ja, folgterweise haben wir diesen Test aber bestanden. Also da war zu 99% waren wir da alle einer Meinung. Hätte ich gar nicht so erwartet. Und beim Krieg ist jetzt die nächste Sache gewesen. Wir haben sehr, sehr kritisch auch in Eigentümlich frei über den Krieg berichtet. Und da habe ich auch gedacht, na, weil von Hause aus, das stimmt, man hat so eine Liebe zu Amerika, zur Kultur, mehr als zum Staat. Ne? Das habe ich ja eben schon versucht in Frage zu stellen. Sind da nicht doch wieder diese verkappten NATO-Hilfstruppen dann irgendwie auch in deiner Leserschaft? Ne? War aber auch nicht der Fall. Ne? Insofern, das war auch wieder so eine Prüfung, wo ich denke, boah, klasse, haben wir bestanden. Ne? Insofern, ob wir jetzt dazu neigen, vielleicht haben wir auch nicht die Massen, muss man auch sagen, ob wir dazu neigen, in Masse auf die Straße zu gehen, ist eine andere Sache, weil das ist ja auch schon dieses auf die Straße gehen, ist immer auch in Form von politischer Betätigung und Libertäre, zumindest wenn sie konsequent sind, haben ohnehin so ein Problem mit der Politik, weil sie einfach sagen, letztendlich, worum es mir geht, ist in Ruhe gelassen zu werden. Ne? Mein Recht ist, in Ruhe gelassen zu werden.
Ja. Ja, Flo, wie siehst du das? Du hast dich ja auch in deinem letzten Buch Lügen, Lügen, Lügen sehr viel mit diesen Problemen beschäftigt. Was können wir machen gegen diese Kriegstreiberei von oben?
Ja, aufklären, aufklären, aufklären. Die Propaganda verfängt eben doch sehr gut bei den Leuten. Und naja, wenn es friedlich bleiben soll, dann aufklären, aufklären, aufklären. Es kann nur über die Köpfe gehen.
Ja. Aber da bin ich an der Stelle übrigens nicht ganz so sicher. Also bei Corona war es ja schon so, dass man das Gefühl hatte, 70% waren auf Linie, ne? So in der allgemeinen Bevölkerung. Irgendwo, die meisten haben es schon irgendwo akzeptiert. Dass es jetzt momentan da draußen so eine gefühlte Mehrheit pro Krieg gibt, die sehe ich nicht.
Ja, das ist auch immer die Frage, ja. Also das, was die Mehrheit darstellen sollen, wer sagt uns das denn? Das sind ja wieder die Mainstream-Medien, oder? Mhm. Und es gibt ja die mediale Realität und dann gibt es die tatsächliche Realität. Aber die tatsächliche Realität können wir ja nur aus unserem Umfeld wahrnehmen. Und unser Umfeld ist natürlich nur sehr beschränkt. Also was dann national, kontinental ist, das müssen wir dann aus den Mainstream-Medien nehmen. Und deswegen ist es in Frage zu stellen, ob das stimmt, was die uns da suggerieren wollen. So, genauso wie es mit den Statistiken ist. Ja, was interessieren mich die Statistiken, wenn ich nicht weiß, wer was wie wo für ein Regelwerk aufstellt, um die Statistiken zusammenzustellen. Deswegen schwer zu sagen, ja.
André, bei dir fiel auch gerade schon das Stichwort Demonstrationen. Die Libertären, vielleicht auch die Anarchisten, neigen nicht unbedingt dazu, sich auf die Straße zu stellen und irgendwas einzufordern. Vielleicht auch, weil der Glauben nicht da ist, dass sowas umgesetzt wird. Offiziell ist es ja so, dass uns die Politik dieses Mittel überlässt, um den Unmut zu äußern und dann dadurch auch eine Schlagkraft zu entwickeln, um auf Politik wieder einzuwirken, dass Demonstrationen wahrgenommen werden und so weiter. Habt ihr vielleicht auch gerade nach der Corona-Zeit den Glauben daran ein bisschen verloren oder war der nie da, dass sowas funktioniert? Also Graswurzel von unten und solche Geschichten, ne?
Demos. Das stimmt. Also so grundsätzlich, glaube ich, sind Demonstrationen gedacht vor allen Dingen als ein Abwehrrecht gegen einen übergriffigen Staat, ne? Insofern, also da kann ich natürlich durchaus Positives sehen. Aber man sieht ja jetzt, man hat ja zuletzt auch gesehen, diese unverfrorenen, wirklich unverhohlenen Demos, die dann umgekehrt wurden, wo die Politik auf einmal aufruft, gegen die Opposition zu demonstrieren. Das ist ja schon eine Perversion des Demonstrationsrechts, ne? Da sieht man auch, da sieht man vielleicht auch, dass dieses Mittel nicht ganz ungefährlich ist, ne? Weil ich sag mal, wenn ich dafür demonstrieren gehe, wofür soll ich demonstrieren? In Ruhe gelassen zu werden. Das ist in dem Sinne keine politische Forderung, ne? Die meisten kommen dann schon mit irgendwelchen Forderungen, die dann wieder in mein Leben eingreifen wollen. Womöglich habe ich dann neben mir diese Leute, den links neben mir und der rechts neben mir geht, die haben ganz andere Ziele im Kopf als ich und ich mache mich mit denen gemein. Das meine ich jetzt nicht in dem Sinne, wie es heutzutage immer gesagt wird, ja hier, du musst aufpassen, dass kein Rechter neben dir geht oder so. Ich meine überhaupt, dass Leute für politische Ideen auf die Straße gehen und am Ende eigentlich ganz andere Dinge damit bezwecken, als ich vielleicht, der ich nur für mein persönliches Freiheitsrecht da auf die Straße gehe.
Ja, Flo, wenn du keine Anmerkung mehr hast, mir ist halt auch aufgefallen, gerade zur Corona-Zeit, wenn Demonstrationen dann wirklich zu einem Momentum führen, wo die Politik dieses nicht mehr ignorieren kann, Stichwort 1. August 2020, ich sag's mal ganz salopp, dann werden solche Demos auch niedergeknüppelt, auch in unserer smarten Demokratie, beziehungsweise was man auch davon halten mag, ob es eine solche ist.
Ja, aber wenn ich dich kurz unterbrechen darf, dazu fallen mir ein, die Gelbwesten in Frankreich, die jahrelang konstant demonstrieren und auch ein bisschen rauer rangehen, als es die Demonstranten in Deutschland tun. Und was passiert? Es passiert ja nichts, oder? Sie werden niedergeknüppelt, niedergeschossen. Und man muss sich schon die Frage stellen, was will ich denn damit bezwecken? Im Endeffekt wird ja die Staatsmacht in den seltensten Fällen von sich aus zurücktreten und sagen, nee, okay, wir geben unsere Macht ab, ihr habt recht, wir ändern jetzt und gehen auf eure Forderungen ein. Oder wie es dann geht, haben wir auch in der Ukraine gesehen. Dann geht es eben nur über die Gewaltschiene, ja. Und also, was willst du mit diesen ganzen Demonstrationen, die natürlich nicht nur unser Recht sind, sondern auch nötig sind, aber was willst du damit bewirken können? Das alleine kann es nicht sein. Und wenn man konsequent zu Ende denkt, dann wird sich die Staatsmacht hinstellen mit ihren Gewehren gegen unbewaffnete Bürger und wird keinen Zentimeter weichen. Das sehen wir doch überall.
Ja. Und den Ball, lieber Florian, würde ich mal aufnehmen und an André zurückspielen. Ich schaue ja auch immer, jetzt können wir mal ein bisschen Schleichwerbung für euch machen, euer Dachtheken-Duett bei Eigentümlich Frei. Sehr empfehlenswert, jeden Donnerstag. Und was mir auffällt, ihr feiert ja diesen neuen Präsidenten von Argentinien ziemlich ab, Javier Milei, so, ne? War klar, dass die Frage kommt. Und habt da auch so eine kleine lustige Figur, wo er da mit seiner Kettensäge immer sozusagen den Staat sägt, ja. Das ist natürlich in der Symbolik eine interessante Sache. Nur beim Thema Demonstration und Niederknüppeln, ne? Also ich habe die Bilder gesehen Anfang Februar, wo eben Demonstranten aus dem anderen Lager in Argentinien, was sehr groß ist, aus dem linken sozialistischen Lager, gegen seine Reformen auf die Straße gehen, wo da die Polizei eben, die argentinische, auch ziemlich hart zur Sache geht. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, macht ihr es euch da nicht so ein bisschen zu einfach, den da jetzt abzufeiern? Weil aus meiner Sicht ist der Milei ja auch... Naja, wie ein Herr Zelensky oder von mir aus auch ein Herr Netanyahu, sehr mit Washington verbunden, offensichtlich so, ne? Und den jetzt als großen Retter zu feiern, da muss ich einfach mal provokant die Frage stellen, macht es euch da nicht ein bisschen zu einfach oder geht diesen Mann auf den Leim sozusagen?
Ja, also ich hatte von Anfang an die Vermutung, als Politiker kann er natürlich nur scheitern, ne? Also sagen wir mal, als Politiker in der Exekutive kann Libertäre eigentlich am Ende sowieso nur scheitern, ne? Dann sieht man schon, dann möglicherweise benutzt er dann so ein Mittel, was dann eben auch nicht mehr in keinster Weise libertär ist oder dem Nicht-Aggressionsprinzip entspricht. Und trotz alledem sehe ich Milei eigentlich nicht als Politiker, sondern als so eine Art Popstar für unsere Ideen. Und da hat er wirklich schon viel getan. Also ich erwähne da immer gerne hier unser Autor Philipp Bagus, der Ökonomieprofessor in Madrid ist. Der wurde letzten Sommer, hatte der das erste Mal davon erzählt, ja, übrigens, da ist in Argentinien einer, den kenne ich, der ist gut, der ist einer von uns, der wird vielleicht Präsident. Und dann alle haben wir gesagt, ja, wie kann das denn sein? Und dann sagt er, ja, und dann kam auf einmal diese Milei-Mania in Argentinien immer stärker im Wahlkampf, wo auch diese Wahlkampfschnipsel immer mal im Internet zirkulierten, die so ein bisschen mitreißend war, wo er dann die Ministerien aufgezeichnet hat, kann weg, ne? Diese Staatsaufgabe kann weg, dann mit seiner Motorsäge und so weiter. Dann kamen diese Schnipsel und gleichzeitig erzählt dann auf einmal Philipp Bagus, ja, meine Studenten kommen zu mir und sagen auf einmal, hör mal, ich bin jetzt Herr Professor, ich bin jetzt auch Libertär, weil Milei, der ist so cool, ne? So, insofern ist das so ein Popstar für uns. Und dann kam ja diese fulminante Rede noch in Davos dazu, ne, wo dann ja ähnlich wie du jetzt auch sehr skeptisch gegenüber ihm bist, ne, wurde dann ja auch gleich im Internet die ein oder anderen besonders schlauen kamen dann, ja, der war ja schon mal in Davos vor vielen Jahren und der ist ja einer von denen, der ist ja einer von dieser Clique. So, und dann fuhr er dahin und dann hat man ja schon fast befürchtet, oh wei, haben die kritischen Stimmen doch recht, ne? Ja, dann fuhr er aber dahin und dann ging es ja schon los. Er twitterte schon im Flugzeug, ja, ich zeige diesen Haufen Sozialisten jetzt mal, wo der Hammer hängt, ne? Und fuhr dann dahin und hat die Jahrhundertrede da gehalten, ne? Die wirklich richtig mitreißend waren, wo er dann erklärt hat, warum es kein Marktversagen gibt und dass die hier vor mir sitzen hier Politiker und sitzen Unternehmensleiter. Ihr Unternehmensführer, ihr lasst euch doch von diesen Parasiten nichts sagen und so weiter. Ne? Hat die dann auch gegeneinander ausgespielt mit libertären Argumenten. Also das war schon mitreißend und auch das war wieder, wo man sagt, okay, das kann jetzt für unsere Ideen nicht schaden. Wenn dann die Ideen allerdings im Amt verraten werden, dann wird es problematisch. Ne? Da stimme ich dir zu. Mhm. Ne? Also ja, das sehe ich schon auch mit einem... Ich weiß zum Beispiel hier Kollege Stefan Blankertz, unser Autor, ne, wie gesagt, dienstältester Anarchokapitalist, der sieht Milei sehr kritisch und sagt hier, der kann eigentlich die Ideen nur verraten im Amt, das sehe ich auch so, die kann er nur verraten und sagt, und das würde deswegen am Ende negativ ausfallen für unsere Ideen. Und das glaube ich aber nicht. Also ich sehe im Moment doch, dass das Positive überwiegt, weil der ist ja auch so eine Type, ne? Ich bin ja so Kind der 80er, der sieht ja aus wie einer von den Blues Brothers, ne? Mit seinen Koteletten. Der tritt ja auch so auf, ne? Und das kann ja nicht schaden, weil letztendlich bringen immer Personenideen rüber. Da darf man sich nichts vormachen. Ne? Wir alle sind wahrscheinlich so ein bisschen verkopft und lesen viel, ne? Und nehmen Ideen ganz anders auf, aber machen wir uns mal nichts vor. Letztendlich transportieren dann doch Personenideen.
Ja. Und was du eben auch mal meintest, ich glaube, im vorletzten Dachtheken-Duett, das ist jetzt auch Macht korrumpiert immer. Ne? Das ist klar, davon werden wir auch nicht gefeit vor. Wie gesagt, man muss ein bisschen aufpassen da, weil ich glaube auch Liberalismus, Libertarismus kann autoritär werden. So, das hat man beispielsweise in Chile gesehen, unter Pinochet. Ne? Da waren ja auch die sogenannten Chicago Boys, die in den USA gelernt haben, die Heidegger und Milton Friedman Fans. Und Chile war jetzt auch nicht so die super Demokratie. Und da muss, glaube ich, auch Argentinien gerade ein bisschen aufpassen, dass es nicht in dieses Extrem geht. Vielleicht noch eine Sache, eine letzte Frage, Andrea, von meiner Seite. Ich komme ja ursprünglich mal so richtig aus der Linken. Und was mir immer auffällt bei euch, da macht es euch auch immer ein bisschen einfach. Für euch ist immer alles, was nicht eure Ideale sind, ist immer Sozialismus oder eben links. Und würdest du wirklich sagen, dass beispielsweise eine EU oder auch die Ampel, dass die Sozialisten sind? Eine Frau von der Leyen? Macht man sich da nicht ein bisschen zu einfach? Oder wenn ja, erklär's mir, dass ich es verstehe.
Das würde ich schon sagen, aber ich würde was anderes hinzufügen. Weil du sagst jetzt auch, du kommst von links und bist wahrscheinlich auch durch Corona da so ein bisschen kritischer oder hast sozusagen das ein bisschen erweitert, dieses Linkssein, ne?
Genau.
Vermute ich mal. Und also für mich ist das ein ganz, ganz tolles Phänomen. Also auch jetzt hier, ich glaube, ihr kommt ja oder ihr sendet auch Manowar, ne? Wie es heißt. Das ist irgendwie auch so ein bisschen, was glaube ich eher so, wenn man so will, aus der linken Ecke kommt. Was ich aber ganz toll finde, dass eigentlich bei euch und bei diesen durch Corona jetzt in irgendeiner Form irritierten Linken, dass mit denen ein Gespräch wieder möglich ist, was jahrelang eigentlich mit, und das soll so ein bisschen erklären, wie wir die andere Welt immer so als links und als sozialistisch sehen, weil mit diesen Leuten war eigentlich noch nicht mal ein Gespräch möglich, all dieweil das Gespräch eigentlich normalerweise verweigert wird.
Darf ich kurz einhaken? Zwei Sachen sind mir jetzt dazu eingefallen. Einmal, Sven, weil du gesagt hast, sinngemäß Macht verleitet immer. Ja, wir sollten vielleicht auch mal über Alternativen reden, dass es eben gar keine Positionen gibt, die so mächtig machen, um sich verleiten zu lassen, was da für Modelle gäbe. Und da bin ich für Rätesysteme und Losverfahren und komplette Transparenz, Weisungsgebundenheit und jederzeit auch Abberufbarkeit derjenigen, die irgendetwas für, auch nur für andere weitergeben und in Anführungsstrichen dann entscheiden. Und zu was ist links? Ja, da komme ich auch wieder darauf, was ist links, was ist rechts? Worüber reden wir da? Wie definiert es wer für sich? Ich kann damit nichts mehr anfangen, speziell seit 4 Jahren, nachdem sozial zu egoistisch gemacht wurde oder nachdem Frieden zu Krieg gemacht wird, kann ich mit diesen Schlagworten nichts mehr anfangen. Also wenn wir sagen, was ist links das Ablehnen von Herrschaft von Menschen über andere Menschen? Wenn das links ist, und so verstehen das vielleicht manche Linke, ja, dann bin ich links. Aber wenn das nicht links ist, dann bin ich auch nicht links. Also mir geht es um die Sache, ja. Lassen wir das doch mit diesem links, rechts, sozialistisch, konservativ. Was ist konservativ? Wenn es um diesen Gender-Schwachsinn geht, ja, dann bin ich konservativ. Wenn es um was anderes geht, bin ich nicht konservativ. Also worüber reden wir denn, wenn wir immer solche Begriffe links, rechts, sozial oder sozialistisch in den Raum werfen?
Naja, es dient eben so ein bisschen der Klarheit der Gedanken, wenn man Begriffspaare schafft, ne, dieses Schwarz-Weiß, Gut-Böse, sozialistisch-kapitalistisch oder so, dann kann man zumindest sagen, okay, das geht ein bisschen stärker in die Richtung, das geht ein bisschen stärker in die Richtung. Und ich glaube, da weiß man dann schon ungefähr, was Sozialismus bedeutet. Ne? Sozialismus ist irgendwie eher vom Kollektiv her gedacht, ist im Zweifel auch mit Staat gedacht. Und während ich eben sagen würde, Marktwirtschaft, Kapitalismus geht dann eher in die andere Richtung. Ne?
Ich weiß, was du meinst, ist natürlich richtig, aber wäre es da nicht treffender, von Zentralismus zu reden?
Ja, kann man machen, klar.
Weil das ist vielleicht nicht so politisch vorbelastet wie diese Links-Rechts-Begriffe. Wir haben es ja auch bei Corona gesehen. Es gibt Linke und Linke, ja, die spalten sich genauso wie sich die Rechten und Rechten gespalten
Genau,
haben.
genau.
Also,
Davon abgesehen sind die meisten Rechten dann auch wieder aus unserer Sicht dann wieder Linke. Also, oder Nazis
ja, also,
natürlich. Die Nazis waren eine linke Bewegung.
ja,
Aber
nationalsozialistisch, ja.
Ja, also es ist so ein bisschen, da kann man dann auch wieder kommen mit diesem, wie war das dann in der Französischen Revolution, diese Sitzordnung und sowas hat das bedeutet, wie das dann angefangen hat,
Genau.
das Recht, ne? Ja, ob das heute noch so viel Bedeutung hat, wie es mal hatte, das stimmt, es ist vieles ist jetzt, vieles ist im Fluss und das ist ja auch schön. Das ist ja auch gut so. Das sehe ich auch so. Ich habe aber direkt mal eine Frage, wenn du eben sagst Rätesystem, ne? Da kann ich jetzt erstmal natürlich nicht so viel mit anfangen. Aber da muss ich natürlich fragen, was bedeutet das? Ist das eine freiwillige Angelegenheit? Kann ich in deinem Rätesystem freiwillig mitmachen und kann ich auch sagen, ich möchte nicht, weil dann habe ich gar kein Problem damit.
Naja, grundsätzlich bin ich dafür, dass es keine Parteien mehr gibt. Ja, wir brauchen keine Parteien. Ich habe ja vorhin gesagt, menschliche Gesellschaften organisieren sich schon viel, viel länger, als es Parteien oder Staaten gibt. Und ein Rätesystem, wenn das nach Losverfahren gibt, soll es natürlich auch nicht mit einem Zwang verbunden sein. Nee, man muss da nicht hingehen, sondern Leute, die sich für Themen interessieren und engagieren, gehen halt dorthin, wenn sie das Thema anspricht. Und wenn das nicht anspricht, der sagt, mir ist das egal, ja, dann nimmt er halt auch an der Abstimmung oder an der Besprechung dazu nicht teil.
Ja, an der Besprechung wozu? Um, sagen wir
Naja,
mal.
keine Ahnung, wovon reden wir, wenn es jetzt um einen Stadtteil, wenn es um Beschlüsse in einem Stadtteil geht oder eine Wohngemeinschaft, da gibt es eine Tagesordnung, dies und jenes wird beschlossen, dann ist das Treffen, wer hingehen möchte und sich einbringt, der tut das und wer nicht, nicht.
Ja,
Und
weiß.
wenn es dann einen Beschluss gibt, dann entscheidet man, wer diesen Beschluss auf die nächsthöhere Ebene weiterträgt. Und zwar genauso, wie ich das vorhin gesagt habe, weisungsgebunden, jederzeit abberufbar, komplett transparenzpflichtig. Das haben wir bei der Politik ja nicht. Ich schmeiß doch meine Stimme nicht weg. Ich gebe doch keinen Blankoscheck für 4 oder 5 Jahre irgendjemanden, den ich persönlich nicht kenne, der dann das komplette Gegenteil von dem machen kann, was er davor gesagt hat, der nicht transparenzpflichtig ist, der nicht abberufbar ist, der seine Privatinteressen darin verzwicken kann und der auch noch sich von der Lobby kaufen lassen kann. Welcher vernünftige Mensch würde denn seinen Betrieb so führen lassen? Oder sein Privathaushalt? Nur der Blödeste, oder? Und das nennen wir dann demokratisches System, gefiltert durch das Parteisystem, gefiltert durch die Medien und dann noch obendrauf dieser EU-Zentralismus. Das soll Demokratie sein? Wer hat von der Leyen jetzt gewählt? Ich habe das nicht mitbekommen, wo man die wählen kann. Abgesehen davon, dass ich meine Stimme auch da nicht abgegeben hätte. Und ich bin auch dafür, dass man dann vielleicht mal einführt, den Block, ich sage jetzt Block und nicht Partei, man kann es aber nennen, wie man will, den Block der Nichtwähler aufzuführen. Denn ich glaube, die würden jedes Mal die Regierung stellen. Um sie dann, so verstehe ich es, um sie dann wegzuwerfen, weil sie keine Regierung über sich haben wollen.
Es ist aus meiner Sicht, danke Flo, ein absolut propagandistischer Trick, der seit Jahrzehnten angewandt wird in jedem Land der Welt. Es müsste immer aufgeführt sein, wie viele Menschen gar nicht gewählt haben. Weil immer zu unterstellen, ja, das sind die Desinteressierten, das sind die Politikverdrossenen und denen ist scheißegal, was auf der Welt passiert.
Nein, nein,
Nee,
nein,
was
ich
ist mit
wähle
den
bewusst
bewussten
nicht.
Nichtwählern?
Ich wähle bewusst nicht. Und wir werden ständig von einer Minderheitenregierung, und das ist dann eine Oligarchie an der Nase herumgeführt, ja. Und dann
Da stimme ich zu, stimme ich alles zu. Ich wähle auch bewusst nicht. Ich glaube, man darf sich nur nichts vormachen. Die allermeisten Nichtwähler, das sind frustrierte, möchte gern doch Wähler.
ach, das sind alles Mögliche. Das sind die Minderjährigen, das sind die Menschen, die keinen deutschen Pass haben, das sind die bewussten Nichtwähler, das sind die aus Langeweile
Ja, ich
Nichtwähler.
glaube, nur wir bewussten Nichtwähler sind wirklich eine kleine Minderheit darunter. Ich glaube,
Ja,
das
aber der
so
Block
ehrlich
der
muss man sein.
Nichtwähler ist der größte, denke ich.
Bitte?
Der Block der Nichtwähler würde wohl konsequent oder zumindest in den meisten Fällen immer die Mehrheit stellen.
Ja, der wird ja auch immer mal wieder größer und dann kommt eine neue Protestpartei, dann wird er wieder kleiner. Ne? Da sind dann die alle wieder dabei, die ganze Zeit gesagt haben, ich bin frustriert, aber ich würde gerne, ah, jetzt da sind sie endlich, die retten mich. Ne? Da sind
Ja,
sie endlich. Und
ja. Eine
das
neue
kommt in
Protestpartei kann man ja
regelmäßigen
jetzt,
Abständen,
oder?
kommt da was.
Ja.
Wir brauchen neue Parteien, genau.
Ja, noch mehr.
Nein, ich finde es großartig, welchen Bogen oder welchen roten Faden das Gespräch auch genommen hat. Denn mein letzter Punkt wäre am Ende noch gewesen, sowas wie Lösungen oder Ausblick. Und jetzt sind wir hier auch wirklich in einer tollen Diskussion nochmal gelandet über, ja, was ist überhaupt mit dem Parteiensystem? Was ist von der repräsentativen Demokratie zu halten, von der Alexis de Tocqueville im 19. Jahrhundert schon gesagt hat, es ist eine großartige Art und Weise zu kaschieren für einen Tyrann, indem er sich repräsentative Demokratie nennt, und eben nicht Demokratie, dass er keine Demokratie ist. Und das haben wir gerade auch nochmal festgestellt. Ich finde die ganzen Begriffe ganz entscheidend, gerade auch nochmal weisungsgebunden, jederzeit abrufbar. Ich glaube auch Krall, da sind wir wieder beim Libertären, der aktuell auch zum Teil in die Politik geht oder wieder austritt, der ja auch sagt, also hier Amtszeitbegrenzung, diese ganzen Dinge, maximal so und so lange darf ich am Start sein, sonst bin ich wieder käuflich, sonst korrumpiert Macht wieder. Dann können die Lobbys wieder viel besser greifen, wenn die wissen, ich bin 16 Jahre Bundeskanzlerin und dergleichen. Das sind wichtige Themen, die ja gar nicht, das ist ja auch wieder hier Chomsky, ne? Wie kannst du die Menschen passiv und gefügig halten? Weite die Themen, über die die Menschen sprechen können, halte die Themen lebendig, aber verenge das Meinungsspektrum, in dem die Menschen sich überhaupt kommunizieren, extrem. Und ja, ich finde auch interessant, dass es am Ende oft auf die Begriffe wieder zurückkommt. Ja, Andreas Popp hat mal gesagt, wir gehen mit den Vokabeln schlampig um, wenn wir über gesellschaftspolitische Themen sprechen, eben gerade dieses Rechts-Links-Ding. Irgendwo redet man am Ende dann doch immer wieder drüber, nur um zu sagen, dass man nicht drüber reden müsste, weil die Begriffe so verwaschen sind oder ihre Bedeutung umgekehrt wurde. Aber ich finde es oft das Bereicherndste, überhaupt zu klären, worüber man spricht, weil man dann, weil man sich dann schon mal nicht missversteht.
Dafür ist die Sprache ja da. Und was mir zur Sprache auch noch einfällt, es ist das wichtigste Mittel, um sich weltweit miteinander zu verständigen, dass die Sprache. Warum gibt es neben den ganzen Regionalsprachen nicht eine gemeinsame Plansprache, sodass wir uns mit allen verständigen können und keiner sich dazwischen schaltet oder dazwischengrätschen kann und etwas anders interpretiert oder umformuliert oder die Deutungshoheit über die Sprache und damit auch über die Gesellschaft und Köpfe hat? Wieso gibt es das nicht? Keine Bemühungen.
Plansprache ist bestimmt ein...
Esperanto hat sich aber nicht durchgesetzt.
Ja, ja, klar. Aber Englisch ist überall im Westen als erste Fremdsprache da. Ja. Ist ja auch nicht vom Himmel gefallen.
Aber Englisch, muss man ja dazu sagen, es kommt auch nicht von ganz von ungefähr, weil es eine relativ einfache Sprache ist.
Ja, die Plansprache, die zu entwickeln wäre, sollte natürlich möglichst simpel sein.
Ja, bei Plansprache gehen
wir... Ja, ist da Plan drinnen und hat wieder mit Zwang. Genau, ist wieder Plan drinnen und hat mit Zwang zu tun.
Nee, aber im Prinzip hat sich ja diese allgemeinverständliche, diese weltweite Sprache hat sich ja am Markt quasi entwickelt. Es ist ja eigentlich heute, ne? Warum sollen wir da jetzt noch irgendwas anderes zentralplanerisch dagegen setzen?
So geil. So ein schönes Schlusswort, oder?
Ja,
Plansprache und der Markt hat doch eine Sprache hervorgebracht. Das ist Englisch. Das ist doch nochmal ein schöner Reibungspunkt
damit. Naja, die Sprache sollte ja der Verständigung dienen. Und wenn wir alle direkt miteinander reden können, dann gibt es auch weniger Missverständnisse. Und wenn es weniger Missverständnisse gibt, gibt es weniger Ungerechtigkeit, Krieg und so weiter. Aber vielleicht ist das ja auch ganz bewusst so, dass es eben
kein... Da werfe ich noch mit rein, KI-Übersetzungen und Synchronübersetzungen in der Zukunft wird das alles auch noch klären ohne Englisch und ohne Plansprache. Wie wäre das denn als letzte?
Ja, mit Manipulationsmöglichkeiten natürlich, ne?
Okay. Also zum Thema Sprache vielleicht noch als letztes. Wie gesagt, sehen uns ja alle so ein bisschen als Aufklärer. Flo meinte ja auch, wir müssen aufklären. Wir leben ja, wie Michael Mayn sagen würde, in einem Zeitalter der Gegenaufklärung, ja, seit ein paar Jahren. Und ja, unser Job ist es halt nach wie vor weiter, die Leute aufzuklären mit Artikeln. Wir machen das mit Podcasts und so weiter. Und es werden auch immer mehr Leute, die sich das anschauen, die sich das anhören. Da bin ich schon ganz, ganz positiv gestimmt, was das angeht. Und neben dieser Aufklärung, haben wir eben auch heute, das hat mich besonders gefreut, auch so ein paar Alternativen eben wirklich zum starken Start, wie es laufen könnte, besprochen, ja, also Volksentscheide und so weiter. Ich meine, ich glaube, wir finden alle das, was in der Schweiz läuft, politisch, glaube ich, interessanter als das, was in Deutschland läuft. Da ist natürlich auch viel Korruption mit dabei. Aber direkte Demokratie und Volksentscheide wären, glaube ich, schon mal zwei Sachen, die in die richtige Richtung gehen würden. Ne? Wir werden nicht von heute auf morgen hier alles groß ändern können. André, du hast dich nochmal gemeldet?
Ja, da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich glaube tatsächlich, die Schweiz ist ein gutes Vorbild, aber eher im sehr stringent durchgezogenen Föderalismus, den die haben. Diese kleinen Einheiten, das ist wichtig. Mhm. Die Volksentscheide, die können auch problematisch werden. Mhm. Übrigens sind auch zuletzt problematisch geworden, ne? Weil die haben ja mal wieder so, wir nehmen jetzt alle den großen Schluck aus der Pulle und wer das finanziert, ist egal, haben die ja jetzt sogar in der Schweiz gewählt, ne?
Gerade diese 13. Rente, die es da gibt. Ja. Ne? Ja, ja, okay. Ja. Klar, und Volksentscheide natürlich, wenn die 51% die Mehrheit haben, haben 49% die Minderheit. Und die
das ist ja...
Gebe ich ja, aber wie gesagt, das habe ich auch gesagt, Sven, vorhin, das geht ja ein, das muss einhergehen mit einer demokratischen und transparenten Medienlandschaft. Sonst bringt mir das relativ wenig. Wenn die Großkonzerne und die Regierungen da ihre Propaganda ein Jahr durchziehen und dann wählen lassen, dann brauche ich da nicht mit.
Ja, wobei, da sind wir ja alle selber auch mit aktiv und das ist ja auch gut so. Und das Schlimme ist ja immer, wenn wir behindert werden von Staatswegen, wo es ja genug Initiativen gibt, uns zu behindern in unserer Arbeit. Ne? Da, ich glaube, da muss man wirklich aufschreien. Ansonsten sollten wir die gar nicht so viel beachten, habe ich so das Gefühl. Die sollen mal, also die sollen von mir aus auch noch weiter senden. Da sind sowieso nur noch die 90-Jährigen, die Tagesschau gucken. Da müssen wir uns gar nicht so drüber aufregen. Wir müssen unser eigenes Ding machen und das ist schwer genug, weil wir halt da noch behindert werden. Und das müssen wir uns halt ein Stück weit auch erkämpfen, dass wir das frei weitermachen können.
Na klar, konsequent sein. Ich ziehe mir den ganzen Mainstream-Müll schon lange nicht mehr rein. Hm.
Ich finde, und wieder ist das schon ganz witzig. Nein, braucht man gute Nerven. Aber ja, das war auch ein gutes Schlusswort. Also nochmal vielen Dank an euch zwei, lieber Flo aus Reinick, lieber André Lichtschlag. Ich glaube, das war eine sehr interessante Folge. Hoffe mal, die Zuschauer konnten auch ein bisschen was mitnehmen. Aaron, berühmte letzte Worte von dir.
Ja, ich wollte jetzt irgendwie, ich hatte tatsächlich gerade noch eine Anekdote auf den Lippen. Jetzt haue ich die doch noch raus. Ja, ich mache ja hier, ich erstelle ja so Deepfakes. So von Baerbock und Scholz und so. Und dann kriege ich gestern eine Nachricht von so einem ehemaligen Schulfreund, mit dem sich's über Corona so ein bisschen auseinandergelebt hat und man auf einmal ein Reichsbürger und Nazi war. Ja, wieso verbreitest du diesen Deepfake? Das hilft, die Leute zu täuschen und die wählen dann die falsche Partei und du trägst damit das Böse in die Welt. Ganz neutral formuliert. Und dann habe ich ihn erstmal darauf hingewiesen, dass das nicht ein Deepfake ist, sondern dass ich den erstellt hätte. Und dann hat er gesagt, noch viel schlimmer. Also Freundschaft war eh schon beendet, aber jetzt noch Chat gelöscht. Und dann dachte ich mir kurz so, ich glaube, ich weiß es jetzt noch zum Ende ein bisschen plakativ ausgedrückt, aber durchgeimpften Gutmenschen, die irgendwie seit 3-4 Jahren so diese Meinungshoheit angeben und beherrschen und jetzt auf Demos gegen rechts gehen, stehen ein bisschen mit dem Rücken auch zur Wand und drehen immer mehr durch. Also ich nehme das gerade so wahr, die haben das Corona-Narrativ verloren, die haben dieses ganze grüne Weltwunder-Energiewende-Narrativ verloren, dieses Russland-Narrativ kracht gerade komplett gegen die Wand und so langsam habe ich das Gefühl, die wissen, auf so einer argumentativen Ebene kommt da überhaupt nichts mehr rüber. Und vielleicht, und das hoffe ich aber schon seit vielen Jahren, sind es die letzten Atemzüge eines sterbenden Systems. Das ist mein halb positives und halb negatives Schlusswort. Habt ihr noch was, Jungs?
Glaub, die Verabschiedung war schon durch. Die Stunde haben wir.
So hoffen, dass das sterbende System nicht, wie so oft sterbende Systeme, nochmal Millionen mit in den Abgrund reißt.
Genau. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich eine ganz große Hoffnung, wo wir alle die Daumen drücken sollten, dass das nicht der Fall sein sollte. In dem Sinne, jetzt haben wir es.
Bis danke euch.
Zum nächsten Mal.
Und danke, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal beim Einheitspodcast. Ciao, ciao. Ciao.